Worum es mir geht es um die Pferde.
Heute zu Gast Monika Theodorescu.
Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Deutscher Pferdesport.
Mein Name ist Kai Vorberg und ich bin Bundestrainer Bildung beim Deutschen Olympiadekomitee für Reiterei. In dieser Funktion bin ich zuständig für die Fortbildung unserer Bundestrainerkollegen aller Disziplinen sowie für das Projekt der DOKR Trainerakademie. Die DOKR Trainerakademie gestaltet, steuert und unterstützt bundesweit die erfolgreiche Entwicklung der Trainer in Spitzen- und Nachwuchsleistungssport im Sinne des fairen Sports.
Hallo, heute mit einer ganz besonderen Gästin. Aus dem Dressursport schon nicht mehr wegzudenken, aus ihrer Bundestrainertätigkeit auch schon nicht mehr wegzudenken mittlerweile mit der 11. Saison in Folge, wenn ich es richtig gerechnet habe. Schön, dass du es heute zu uns geschafft hast in den DOKR Trainerakademie Trainer Talk. Hallo Monika Theodorescu.
Hallo Kai, vielen Dank für die Einladung und grundsätzlich ist ja der Weg tatsächlich nicht so weit hierher. Und ich freue mich, dass wir uns da jetzt ein wenig unterhalten.
Wir haben ja jetzt schon mit dem DOKR Trainerakademie Trainertalk ja fast eine traditionelle Einrichtung. Wir versuchen es schon so 3 bis 4 Mal im Jahr, besondere Gäste einzuladen. Das ist uns ja dann zum Glück auch wieder gelungen, weil du heute zugesagt hast. Ich will nur damit mal kurz einsteigen, weil das ja schon eine kleine Anekdote war, die dich auch für mich so ein bisschen charakterisiert. Das erste Mal, als wir Ende 2012 miteinander zu tun hatten, ich noch als kleiner Leistungsdiagnostiker im Team LD Pferd für Videoanalyse zuständig und habe dich dann auch ganz förmlich angeschrieben und angesprochen. Und das Erste, was du zu mir sagst, war, das mit der Frau Theodorescu, das lassen wir jetzt mal, Kai, ne? Und das hat mich schon erstmal ein bisschen überrascht, aber auch beeindruckt. Und dann dachte ich, Mensch, die ist ja ganz locker und hat auch irgendwie eine ganz humorvolle, witzige Seite, was viele gar nicht so wissen, die dich vielleicht nicht so kennen. Aber erstmal die Frage, wie gesagt, du bist in der 11. Saison in Folge unsere hocherfolgreiche Bundestrainerin Dressur. Aber wie bist du denn eigentlich dann Trainerin geworden?
Ja, also das hat sich schon ein bisschen anders entwickelt. Meine Eltern bekanntermaßen haben auch früher geritten und sind dann auch Trainer geworden. Das heißt, man steigt ja nie so ganz aus dem Sattel, sondern das ergibt sich auch aus der wirtschaftlichen Situation heraus, dass man einfach auch nebenbei Unterricht geben möchte. Wenn man als Reiter erfolgreich ist, dann kommen natürlich auch irgendwann Fragen, kannst du mir das mal erklären? Oder ich hätte gerne auch ein Pferd bei Ihnen oder ich würde gerne Unterricht bei Ihnen nehmen. Mir gefällt, wie Sie reiten, wie Sie Pferde ausbilden. Und das hatte in meiner Familie schon eine lange Geschichte. Und als ich noch das Gestüt hatte, beziehungsweise nannte sich Gestüt Lindenhof, war aber kein Zuchtbetrieb, sondern ein Dressurausbildungsstall. Diese Anlage haben meine Eltern Ende der 70er Jahre übernommen und ausgebaut. Und das Ganze ist dann immer mehr gewachsen mit ganz vielen Schülern meiner Eltern aus aller Herren Länder. Und mein Vater hat schon diverse, auch Olympiamannschaften trainiert über die Jahre. Das fing an, das fing schon 1976 an, da hatte das Team für Kanada trainiert in Kanada, das heißt in Montreal waren ja die Olympischen Spiele. 1984 in Los Angeles hatte die amerikanische Dressurmannschaft trainiert und so ging das eigentlich immer weiter, also bis er auch die französische Mannschaft mal trainiert hat, mal die italienische Mannschaft. Mein Vater hatte gefühlt alle 4 Jahre eine neue Kollektion an Olympia-Outfits und manches hat mehr oder weniger die Zeit überdauert. Aber so kam das eigentlich, dass bei uns eben im Hause oder im Stall eben immer Kunden, Schüler aus der ganzen Welt mehr oder weniger trainierten. Meine Mutter hat auch viele, auch junge Reiter unterrichtet. Sie ist ganz viel nach Polen gefahren und hat der polnischen Dressur ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Und so kam es natürlich dann auch, dass ich das auch immer mehr gemacht habe und dann auch nach und nach Lehrgänge gab, Lehrgänge im Ausland, Lehrgänge auch lange Zeit in Frankreich. Ich habe dann auch die französische Dressurmannschaft trainiert für 2006 Weltreiterspiele in Aachen. Und so geht das dann, ja, da gibt es keinen Switch von einem Tag oder ein Jahr aufs andere, sondern das ergibt sich einfach so, auch aus der Situation heraus, dass ich damit Geld verdienen musste.
Und das hat im Grunde bei euch in der Familie sowieso immer eine Rolle gespielt, dass man die Trainerperspektive, die Trainerrolle sowieso immer einnahm.
Ja, wir haben uns, glaube ich, also keiner von uns hat sich so wirklich Trainer genannt, sondern das ergab sich, ne, dass man auch sein Wissen weitergibt und mit anderen und für andere auch Pferde ausbildet, Reiter ausbildet. Und natürlich, je erfolgreicher das ist, desto gefragter wird man auch.
Und du hast ja auch parallel, naja, sagen wir mal, einen anständigen Beruf erlernt, ne? Oder bist ja zumindest auch als, wenn ich das richtig zuordne, diplomierte Übersetzerin, oder?
Ja, das ist richtig. Für Spanisch und Französisch, also das habe ich ja in den 80ern gemacht. Dank auch der Deutschen Sporthilfe konnte ich das damals auch parallel in quasi privaten Sprachkursen, die ich dann abends nach dem Reiten, Stallarbeit, dann bin ich dann nach Bielefeld gefahren zur Sprachenschule und habe da Kurse belegt und die dann auch irgendwann mehr oder weniger erfolgreich, aber zumindest gab es ein Diplom dafür, abgelegt. Und wie gesagt, das ging damals dual mit der Sporthilfe, die mich da unterstützt hat, weil das eben auch natürlich alles Geld kostete. Aber die Sprachen schaden ja nie und das hat mir auch, auch in meiner, wenn man so will, Trainertätigkeit auch schon viel geholfen, weil ich dann auch zum Beispiel in Frankreich die Schüler auf Französisch unterrichten kann oder auf Italienisch, wenn ich in Italien bin, oder Spanisch in Spanien. Das ist natürlich dann willkommen, vor allem den Franzosen, die ungern eine andere Sprache sprechen.
Ja, du bist schon irgendwie da auch als Kosmopolitin groß geworden, ne? Also in dem Weltsport ja auch wirklich ja vernetzt gewesen und ja auch lange bekannt auch durch deinen Vater. Das stimmt, da haben wir ja eigentlich sogar Glück, dass du noch deutsche Bundestrainerin werden konntest. Wie hat sich das dann ergeben damals, dass der Bundestrainerposten Dressur für dich eine Option geworden ist?
Also es war definitiv nicht in meiner Lebensplanung, aber ich bin ziemlich lange Zeit davor schlicht und ergreifend von Herrn Wendt gefragt worden. Und Reinhard Wendt hat ja sicherlich meine Karriere lange Zeit begleitet. Also ich habe ja auch schon angefangen, bevor er den Sportdirektor hier hatte. Aber er ist als Richter bekannt und war klar, dass nach 2012 Holger Schmetzer, der eigentlich noch Bundestrainer war, dann in den Ruhestand gehen sollte und dass ich ihm nachfolgen sollte.
Okay.
Und die Anfrage kam deutlich vorher. Also es ist klar, dass man sowas ja auch vorbereitet und dass ich mir da auch eben, wie gesagt, gemeinsam mit meinem Mann Gedanken gemacht habe, ob das sinnvoll ist, beziehungsweise ob ich dem Sport, sag mal, Gutes dazu tun kann, weiterführen kann. Es ist ja jetzt nicht ein Tätigkeit oder einen Posten, wo man sagt, ich probiere das mal. Und wenn nicht, naja, dann machen wir halt wieder was anderes. Also das, die Verantwortung, die man da hat, dessen war ich mir schon sehr bewusst und da hat man auch ein bisschen Vorlauf dann.
Und dann ist es ja bestimmt auch so, dass man, ja, wenn man so ein Amt antritt, du hast die große Verantwortung auch angesprochen, auch irgendwo ja ein bisschen eine Epoche vielleicht prägen möchte. Und ich habe irgendwie ja auch eine gewisse Vorstellung, was ich möchte, wo meine Reiter hingehen. Ne? Diese Vorstellung, die hat man ja irgendwann im Laufe des Lebens auch mal entwickelt. Und da wollte ich einmal fragen, was hat dich denn, welche Situation hat dich denn so eines Trainers am meisten beeindruckt? Gibt es da irgendwie so Situationen, wo du so beispielhaft sagen könntest, jo, da war irgendwie schon was Besonderes?
Das kann ich so genau nicht sagen, dass es jetzt irgendwie da eine besondere Situation gab oder die eine oder zwei Situationen. Ich glaube, dass ich schon auch während meiner aktiven Karriere sehr viel Erfahrung gesammelt habe. Ich bin natürlich auch irgendwie schon als Kind damit konfrontiert worden. Oder
gab es als Kind irgendwelche besonderen Idole? Für dich auch so?
Irgendwie alle. Also ja, also ich war auf sämtlichen Turnieren schon damals mit meinen Eltern unterwegs und in den großen Ferien in Aachen. Wir sind nicht in Urlaub gefahren, sondern dann war das zum Beispiel das Aachener Turnier, das Wiesbadener Turnier an Pfingsten. Und ich kannte alle Reiter, alle Pferde, ich kannte alle Pfleger. Ich wusste, welches Pferd von Rainer Klimke welche Kandare bekam und von ganz vielen anderen auch. Ich war mit den Größen, die damals im Sport sehr erfolgreich waren und auch die Trainerkollegen oder Ausbilderkollegen meines Vaters, sei es ein Bubi Günther gewesen, Willi Schulteis, Herbert Rehbein, da war ich irgendwie immer mit und immer dabei und kannte alle, wie gesagt, alle Pferde. Das habe ich alles wie so ein Schwamm aufgesaugt, ne? Das war meine Kinderstube. Also ich war ehrlich gesagt nicht im Kindergarten, sondern die haben mich immer mitgenommen. Und was ich gelernt habe oder was ich auch weitergebe, ich habe dann natürlich später auch mit dem Bundestrainer Harry Bold reiten dürfen. Ich habe auch das Reiten und viele Erfolge von Harry Bold selbst miterlebt und wusste, wie diese Ausbilder es gemacht haben, wie sie mit Pferden umgegangen sind, welche Erfolge sie dann hatten, wie die Turniere waren, die sich ja auch im Laufe der Jahre sehr verändert haben. Und meine Tätigkeit ist ein Werk oder eine Sammlung all dieser Erfahrungen. Und worum es mir geht, und ich glaube, das haben ganz viele mittlerweile auch gesehen oder es kommt vielleicht jetzt auch oder über die Jahre auch immer mehr rüber, mir geht es um die Pferde.
Mhm. Das wäre nämlich genau die nächste Frage gewesen. Wie würdest du denn deine Handschrift als Trainerin, die sich daraus ja irgendwie formt und ergibt, beschreiben?
Ja, also die Ausbildung der Pferde, der Werdegang der Pferde, das ist immer eine, von jedem einzelnen Pferd, was vielleicht diese Perspektive zum Grand Prix Sport hat, ist einfach unwahrscheinlich interessant und spannend. Und ich habe beispielsweise nie ein fertiges Grand Prix Pferd bekommen oder gehabt, sondern bei uns wurden die Pferde ausgebildet. Ich habe die auch immer alle alleine geritten. Es war vielleicht manchmal nicht ganz so schlau. Ich hätte vielleicht manchmal auch meinen Vater reiten lassen sollen. Aber trotzdem, ich wollte es einfach so machen, dass diese Partnerschaft Pferd und Reiter ist einfach unglaublich wichtig und es hat auch ein Alleinstellungsmerkmal in unserem Sport.
Diese besondere Partnerschaft von Pferd und Reiter dauert ja mitunter auch ein Leben lang. Also auch wenn man vielleicht als Ausbilder zwischendurch nochmal da jemand anderem geholfen hat. Aber zum Beispiel den Schimmel Balagur, der 2004 und 2008 Olympische Spiele gegangen ist, hast du ja noch bis an sein Lebensende quasi begleitet, behalten, immer noch mal ein bisschen geritten. Und genauso Wisper, dein letztes Erfolgspferd, wo du ja auch 2012 noch mit als Reservereiterin für die Olympischen Spiele in London gewesen bist, den hast du ja auch bis heute immer noch an deiner Seite.
Ja, das ist richtig. Also ich bin zwar Reservereiter gewesen, aber ich war dann doch nicht mit in London, aber egal.
Okay.
Jedenfalls war ich da noch Reservist und da stand aber auch schon fest, dass ich dann danach den Bundestrainerposten übernehme. Jedenfalls, Wisper erfreut sich blendender Gesundheit und
man darf ihn manchmal ja auch nochmal beobachten, wenn du ihn in der Morgenarbeit reitest.
Morgenarbeit. Ja. Also es ist so ein bisschen wie, ich sage immer, es ist ein bisschen wie Seniorenschwimmen. Aber er ist gut drauf, er ist gesund und fit und geht ansonsten auf die Wiese.
Ja, das ist doch toll. Deswegen, weil du das gerade nur beschreibst, diese besondere Partnerschaft, das ist also bei dir auch nicht nur irgendwie Fassade, sondern du lebst das auch dann bis zuletzt, ne? Den Pferden.
Ja, das haben wir eigentlich auch immer so gemacht. Wir hatten allerdings auch auf dem Gestüt Lindenhof damals das Glück, dass wir ein bisschen Land drumherum hatten, sodass wir auch unsere sogenannten Rentner auch behalten konnten. Das war mit Ganymedes so, das war mit Grunox so und ganz vielen anderen, die dann bei uns geblieben sind und bei uns auf die Wiese gegangen sind, auf die Weide gegangen sind, bis ganz zum Schluss wir das auch begleitet haben. Und das kann sich natürlich nicht jeder erlauben, der vielleicht nicht den Platz hat, aber Grundsätzlich gehört das eigentlich mit dazu, dass man sich auch um die Pferde, die aus dem Sport gehen, auch weiterhin kümmert. Und davon gibt's eben heute auch noch einige. Also ich sehe auch die Pferde, die Rentnerband bei Isabel Wert auf der Wiese hier und da. Das ist herrlich, das zu beobachten. Ja. Die bleiben logischerweise da und man sieht sie jeden Tag, man kümmert sich und das gehört auch mit dazu.
Wenn das jetzt bei den Reitern, die du eben betreust, ist das ja auch durchaus mal unterschiedlich. Einer bekommt vielleicht mal ein Pferd in Beritt oder was sind denn aber da die Punkte, wo du sagst, also jetzt mal fast von dem Technischen vielleicht auch ein bisschen weg, wo du sagst, diese Partnerschaft kannst du als Trainerin mit bestimmten Dingen noch besonders unterstützen?
Ja, ich kenne natürlich von den meisten Reitern oder meisten, in jedem Fall von den Top-Reitern, die international starten, kenne ich so deren Umfeld und ich kenne die Stallung, ich kenne deren Betriebe, ich weiß auch, wie sie eben Pferde arbeiten, ob sie auch die Zeit und den Platz haben oder auch Reiter haben, die junge Pferde gut reiten, gut rausbringen und wie sich eben Pferde dort weiterentwickeln können. Und das hat man natürlich irgendwie immer im Auge. Ich sehe ja dann nicht nur immer das eine oder die zwei Kaderpferde, sondern eben auch die Pferde, die darauf folgen, die in der Ausbildung sind und wie es da so weitergeht, wie die sich entwickeln. Und das ist eigentlich so ein ständiger Prozess. Was ist richtig für dieses Pferd oder was funktioniert nicht? Und dann kommt mal wieder ein anderes Pferd von irgendeinem anderen Besitzer, der sagt, Mensch, könnte eine Zukunft haben, eine Perspektive haben. Und da sind wir eigentlich immer im ständigen Austausch. Ne? Und also es wird sicherlich kaum passieren oder passieren können, dass uns ein Pferd irgendwie entwischt oder dass wir es nicht auf dem Schirm haben, dass wir es nicht sehen. Mhm. Und wir haben natürlich auch die Aufbauturniere, Aufbauserien, Nürnberger Burgpokal und gut, es fängt schon mit den Weltmeisterschaften der jungen Pferde an, aber das ist nochmal wieder ein anderes Thema. Dann nachher ab Nürnberger Burgpokal, kleine Tour und Richtung Louis d'Or Grand Prix, dann sehen wir schon, wo hat es wirklich richtig Perspektive für den internationalen Sport und eben die Reiter kümmern sich natürlich selbst um ihren Beritt, haben ihre Besitzer oder ihre Unterstützer oder eben selber. Und das haben wir natürlich im Blick, wie da jedes einzelne Pferd sich entwickelt.
Und jetzt bist du ja als Bundestrainerin auch viel unterwegs. Du hast mal irgendwie gesagt, du musst den Top-Reitern ja nicht unbedingt erklären, wie Reiten geht, sondern du bist eher so das Auge von unten. Und bist aber doch ja irgendwie auch im Heimtraining immer mal wieder da und Ansprechpartner. Das verschwimmt vielleicht auch hier oder da, bei dem einen vielleicht was mehr, bei dem anderen was weniger. Wie ist da so der Kontakt zu den Heimtrainern oder wenn du eben vermehrt immer noch mal mehr auch das Auge von unten bist, wie muss man sich das vorstellen? Bist du alle 4 Wochen in jedem Stall? Ist das regelmäßig oder ist das mal per Video oder gibt es mal ein Feedback dazu? Ich meine, auf den Turnieren sieht man sich ja wahrscheinlich auch dann sowieso häufig genug, aber da sind ja dann auch nochmal andere Pferde, die vielleicht zu Hause nochmal dann anders nochmal gearbeitet werden. Wie muss man sich das so vorstellen in deiner Betreuung, sagen wir mal von Oktober bis Mai?
Ja, das ist bei den Reitern oder in unseren Planungen teilweise unterschiedlich. Bei manchen bin ich alle 14 Tage, bei manchen vielleicht nur alle 6 Wochen. Es kommt auch ein bisschen auf die Entfernung an.
Ja, klar.
Wenn zum Beispiel der Ruf aus Bayern kommt, dann versuche ich da schon einige Ställe auch miteinander zu verbinden,
ja,
damit sich das lohnt. Und natürlich kann ich zu jemandem im Raum Münster mal eben schnell nach dem Reiten oder vor dem Reiten, wenn ich selber reite oder so, eben mal schnell auf Zuruf hinfahren. Ne? Also das ist immer individuell, sprechen wir das ab. Und da haben wir eigentlich eine ganz gute Routine. Natürlich ist mein Kollege Johnny Hilberath auch immer unterwegs und wir teilen uns das so ein bisschen auf. Aber wir teilen uns das, sagen wir mal, auch sehr offen auf, sage ich mal so, dass auf dem Turnier auch jeder den anderen mal unterstützen kann. Weil wichtig ist eigentlich auch immer diese Turniervorbereitung. Mhm. Einmal direkt vorm Turnier, aber auch auf dem Turnier. Und in der Regel sind
das sieht man ja auch immer bei euch. Ne? Ihr habt wirklich immer 2, 3 auf dem Coachphone und teilt euch die auf und seid die ganze Zeit beim Abreiten. Und je nachdem, wer dann bei wem ist, sieht man auch den anderen in der Prüfung nicht unbedingt, weil man bei dem anderen noch beim Abreiten ist. Ne?
Genau, also die Prüfungen sehe ich meistens erst später auf Video. Aber trotzdem, wichtig ist einfach dieses, dass der Reiter die Sicherheit hat, bevor er in die Prüfung geht. Und dazu muss ich natürlich, so genauso wie Johnny, wir müssen die Pferde kennen, wir müssen die Paare kennen, auch was brauchen die vor der Prüfung. Ne? Und das muss dann auch so sein, dass ich auch die kenne, die er öfter betreut hat und umgekehrt. Ne? Also da muss jeder für jeden irgendwie da sein. Und das geht wirklich auf Zuruf. Ne? Also wenn wir abends die Startfolge haben, dann wird kurz abgesprochen, so du dann und du dann und du betreust den und die oder die beiden gleichzeitig und so weiter. Also das ist, wenn es so eben auf den Turnieren sind, die eigentlich immer irgendwie hintereinander dran. Häufig gibt es auch die Weltrangliste vor.
Mindestens in der zweiten Runde, ne?
Ja, in jedem Fall. Mhm. Und da sind wir natürlich auch hoch konzentriert, aber das kennen die Reiter. Wir sind da alle ein gutes Team, wir haben da eine gute Absprache und so funktioniert's.
Aber das habt ihr, glaube ich, als Trainerteam super hinbekommen, beziehungsweise das spricht auch für euer Team, glaube ich, und ja nicht nur dein Trainerteam, also mit Johnny, sondern ja auch in Zusammenarbeit mit dem Ausschussvorsitzenden Klaus Röser und dem Tierarzt Dr. Marc Köhne. Was ist dafür ausschlaggebend? Wie führst du da dein Team, dass das auch so ja über lange Zeit ja jetzt schon auch so stabil funktioniert und die Kommunikation eben genau so, wie sie ja auch sein soll, auf dem Turnier dann auch funktionieren kann?
Für uns ist ganz wichtig im Trainerteam, dass wir wirklich alle Reiter verbessern, alle Reiter und Pferde optimieren und immer noch mal hier ein halbes Prozent rausholen und da noch ein bisschen verbessern. Überall da, wo wir eine Perspektive sehen und bei allen Reitern, die das auch wünschen von uns. Mhm. Wir haben wenig Interesse daran, ich auch persönlich relativ wenig, wenn jeder sagt, ach, heute möchte ich mal bei der Bundestrainerin reiten, sieht gut aus, dann kriege ich mehr Punkte. Das akzeptieren wir nicht, kommt so gut wie gar nicht mehr vor. Gab's natürlich ein paar Mal am Anfang meiner Tätigkeit so nach dem Motto, naja, was sie sagt, ist egal, aber es sieht ja gut aus, wenn sie da steht. Das passiert wirklich gar nicht mehr. Aber jeder, der es wünscht und sich auch darauf einlässt, wird in der Regel auch besser, außer es passiert irgendwas. Aber wir sind da wirklich ein gutes Team und mein Kollege Johnny Hilberath und natürlich auch unser Ausschussvorsitzender und so, wir sprechen eine Sprache. Das heißt, wenn ich sage linker Zügel, sagt er nicht aus Prinzip rechter Zügel, ne, sondern wir wollen das Gleiche und wir sehen das Gleiche und wir artikulieren das auch gleich, außer natürlich jeder mit seinen Worten. Aber deshalb ergänzen wir uns, glaube ich, auch gut und wir tauschen uns eben auch intern sehr intensiv über die Pferde aus. Und über die Reiter natürlich auch. Was sind die Stärken? Wie gehen wir damit um? Und das ist dieses Vertrauen meines Kollegen oder wir gegenseitig, wir brauchen das auch, dass wir uns da austauschen können. Und ich glaube, das macht uns zu einem guten Team. Und eben genauso mit unserem Ausschussvorsitzenden, mit Klaus Röser, der sich einfach um alles kümmert.
Ja, Vertrauen muss ja auch immer irgendwo wachsen, ne? Aber das ging bei euch relativ reibungslos, relativ schnell, glaube ich, ne? Oder musstet ihr auch irgendwie, hast du, ich sag mal, im Teambuilding Gedanken für das Leitungsteam, habt ihr da auch bestimmte Dinge irgendwie bewusst gesteuert oder war das eigentlich so, dass ihr gesagt habt, so, wir wollen offen sein und dann funktionierte das?
Ja, also das ist gewachsen, ne? Also bin kein Freund von irgendwelchen Vorgaben. Ich wünsche, dass der sich so benimmt und dass dieses und jenes und eine Liste abgearbeitet wird, sondern dass das ein Gespür, was man hat oder was ich habe, es passt oder es passt nicht. Wir haben jetzt ja nun schon viele Reisen miteinander unternommen und manchmal kommen wir uns auch ein bisschen wie eine Reisegruppe vor. Und Klaus Röser ist dann die Reiseleitung. Das ist ein bisschen so. Und da lernt man sich natürlich sehr gut kennen. Und gerade auch, wenn Situationen mal ein bisschen schwierig werden. Und das regeln wir intern oder wir sprechen darüber intern, aber eben dann auch sehr offen und gehen dann auch mit quasi einer Meinung oder einem Plan, wie gehen wir weiter vor, auch wenn wir machen natürlich auch nicht immer alles richtig oder wenn wir vielleicht irgendwo mal einen falschen Satz gebildet haben oder so, dann fällt es uns auch nicht schwer zu sagen, oh Mann, das war jetzt gerade mal nicht so gut. Mhm. Also fangen wir nochmal von vorne an oder wir klären das dann immer intern, aber das sehr offen und auch mit einem offenen Blick gegenseitig, so dass man ich muss auch in den Spiegel gucken können.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Und wir korrigieren uns eben auch gegenseitig. Und das ist ist einfach, tut gut. Es funktioniert und es tut auch gut. Und es ist einfach auch so, dass wenn es um die Sache geht oder Championate geht, da sind Eitelkeiten fehl am Platz.
Ja. Ja, sonst ist der Erfolg gefährdet, ne? Genau. Ist einer der 10 Teamkiller.
Ja.
Lothar Linz, ein berühmter Sportpsychologe, mal formuliert hat, einer der 10 Teamkiller sind Eitelkeit und Egoismus. Ne?
Genau.
So ist es. Wo warst du denn als Trainer, als Trainerin mal besonders herausgefordert? Also wir sprechen jetzt schon so ein bisschen von Team. Du hast ja Einzelsportler, das ist ja allgemein bekannt. Die erste Prüfung ist natürlich die Mannschaftsprüfung, danach werden die Einzelmedaillen vergeben. Und natürlich ist es auch so, auch im Dressursport hast du ja als Athletin und Athleten, also als Reiterin und Reiter, da häufig ja auch Unternehmer und gestandene Persönlichkeiten. Wo warst du denn da als Trainerin besonders herausgefordert, diesen Teamgedanken hinzukriegen oder ja eben auch das zu schaffen, dass du sagst, nee, da war es vielleicht auch mal schwierig, aber nachher war das eigentlich richtig, richtig gut.
Ach, das ist eigentlich jedes Jahr so, wenn man so will. Also jedes Championat oder auch der Weg dahin erfolgt zwar eigentlich immer nach den gleichen Regeln und trotzdem ist es immer irgendwie anders. Und jedes Championat hat auch seine Besonderheiten. Natürlich kommen da unterschiedliche Charaktere zusammen und sind alles Individualisten und trotzdem haben wir es eigentlich immer hingekriegt, dass wir dann doch ein gutes Team waren und dass es harmonisch abläuft. Also nichts ist schlimmer als, auch da haben wir es wieder, Eitelkeiten oder Neid und Missgunst, sondern es muss alles fair ablaufen und fair und offen. Im Viereck wird gekämpft oder wird geritten und jeder für sich. Und hier und da gibt es dann auch nochmal eine kleine Ansage oder wie auch immer, das aber, wie gesagt, das hatte ich eben schon kurz erwähnt, das geht dann bei uns intern,
ja,
dass wir solche Sachen unter 4 oder 6 Augen mal eben ansprechen und Dinge aus der Welt räumen, wenn sofern da welche sind. Mhm. Und wir auch immer fragen oder den Reitern, dazu gehört auch das Umfeld, das heißt die Besitzer, die Partner, die Pfleger, ganz wichtig, die müssen sich auch wohlfühlen, die sind den ganzen Tag bei den Pferden, kümmern sich um alles, sind ganz, ganz wichtig. Und wenn da mal irgendwo der Schuh drückt, sagen wir auch, sag, was ist, wo brennt's? Und dann kümmern wir uns, ne? Aber das wird nicht nach außen getragen und nicht an die große Glocke gehängt.
Ja, wenn du sagst, jedes Championat ist für sich immer was Besonderes. Du hast jetzt ja, wenn ich richtig gezählt habe, glaube ich, ja 10 Saisons in Folge, ne? Jetzt kommt die 11., glaube ich.
Wenn du das sagst.
Ja, in Mathe bin ich nie so gut gewesen, aber so ungefähr stimmt's mit den 10 Jahren.
Geht's noch.
Ungefähr stimmt's mit den 10 Jahren. Also das fühlt sich schon aus meiner Sicht schon krass wie eine Ära an. Am Ende waren es dann ja 2 Olympische Spiele erstmal mit Rio 2016 und Tokio 2020 beziehungsweise 2021 unter Corona-Bedingungen. Also wenn man so will, ist es ja jetzt dann erst die 2. richtige normale Olympiade in Paris 24.
Hoffentlich.
Ja, genau. Aber da gehen wir ja mal von aus. Aber jetzt so im Rückblick dieser 10 Jahre mal als Bundestrainerin, was war denn da so dein schönstes Erlebnis, dein schönster Erfolg? Was ist dir da so als Top 3 in Erinnerung geblieben?
Ach ja, da sind, wie gesagt, jedes Championat hat so seine eigenen Regeln. Rio war natürlich aus unserer Sicht sehr erfolgreich, auch mit 2 Einzelmedaillen und einer überragenden Mannschaftsleistung mit
Alle über 80%.
Alle über 80%. da habe ich auch damals unserem Sportdirektor gesagt, dass das nicht die Regel ist, dass wir so gleichzeitig so viele Pferde haben oder mehrere Pferde über 80% haben, dass man sich mal gar nicht gleich dran gewöhnt, dass das dann der Standard wäre, nicht? Mhm. Das war schon sehr außergewöhnlich. Und ja, Tokio war natürlich irgendwie ganz anders. Durch diese Corona-Situation war das schon irgendwie sehr strange. Die Anlage in Tokio war fantastisch. Also die Reitsportanlage da war unglaublich schön. Ja, wir waren ja im Prinzip unter uns, aber eben auch mit den Volunteers und Stewards und allen, die da waren, war das schon ein besonderes Erlebnis auch wieder. Auch wenn man jetzt nur immer diese eine Strecke vom Hotel und dem kleinen Zimmer und dem Plastikfrühstück quasi dann wieder zum Platz oder zu der Anlage und wieder zurück. Mehr hatte man da ja nicht. Mhm. Aber trotzdem war es ein tolles Erlebnis. Und dort haben sich die Pferde wahnsinnig wohl gefühlt. Also es war wirklich toll organisiert und eine fantastische Anlage. Was vielleicht für uns, war es auch sehr erfolgreich, aber nicht so toll war, war die WM in Tryon. Das muss man so sagen. Da war ja nichts fertig. Mhm. Und es war zwar auch eine tolle Anlage und die Stallungen waren schön und die Reitplätze waren gut, aber alles andere war eigentlich ziemlich schrecklich und wir auch zuerst gar nicht wussten, wo die Pfleger, ob sie überhaupt irgendwo untergebracht waren, weil es einfach nicht...
Von Nacht zu Nacht nochmal in ein anderes provisorisches Bundeswehrzelt so gefühlt, ne?
Zelt oder Wohnwagen, die wir selber angemietet haben und dieses und jenes. Also das war schon... alles andere als WM-würdig. Trotzdem wir am Ende gut dagestanden haben und dann allerdings auch keine Kühe hatten.
Ja, genau, weil das wollte ich gerade sagen, wie das so auch subjektiv unterschiedlich sein kann, ne? Weil, also ich war ja auch in Tryon als Trainer mit und in meiner Disziplin und muss sagen, das haben wir natürlich auch alles mitbekommen, aber am Ende hatten wir die Halle stehen, das passte so, ne? Die Bedingungen waren okay und dann fanden wir das bombastisch, ne? Dass man zwischendurch über den Bauzaun fällt, das lässt man dann auch mal so beiseite, wenn man irgendwie dann doch irgendwie emotionale und menschlich tolle Momente, sportlich auch tolle Momente erlebt hat, ne? Was euch ja leider dann verwehrt geblieben ist, weil man die Kühe eben gar nicht mehr reiten konnte, ne?
Ja,
wegen dem Tornado war das, glaube ich, ne?
Der kommen dann, sollte und es war dann nur Nieselregen. Also ich meine, das weiß man natürlich vorher nicht so ganz genau, aber trotzdem, also das war für uns durchwachsen, also es war erfolgreich, Mannschaft gewonnen und
da fehlte wirklich eigentlich nochmal der ersehnte Höhepunkt. Ne?
Genau, und Isabelle, die mit Bella Rose Weltmeisterin werden konnte, aber das Drumherum und wie es dann entstanden ist, da fragt hinterher keiner mehr nach, aber das war schon krass, also es war wirklich schon krass, was da zugemutet wurde. Es gab da auch nirgendwo was zu essen am Platz, nicht an dem Standort. Also irgendwie so nach dem Motto Essen, Pfleger, seht mal zu, wie ihr klarkommt, nicht? Und das war also für ein FEI-Championat war das schon eine ziemliche Katastrophe.
Da ist man dann auch sehr gefordert als Teamleitung, ne?
Da ist das man häufig
zusammenzuhalten, ne?
Häufig froh, wenn es bewährte Standorte sind, wie zum Beispiel Göteborg, das war Europameisterschaft 2017. War fantastisch organisiert und wir kennen auch die Turniere, die immer dort stattfinden in Göteborg, ob in der Halle oder in Schweden, ob sie draußen sind. Das Team funktioniert einfach. Und genauso war es 2019 in Rotterdam. Mhm. Das war auch große Klasse. Das sind einfach bewährte Standorte und die Leute wissen, was sie zu tun haben, sind eingespielte Teams dort. Das macht dann natürlich richtig Spaß. Und wenn wir noch die Plätze kennen, dann muss man sich auch erstmal gar nicht so groß zurechtfinden, sondern man weiß, wo man ist. Ja. Und das lief dann richtig gut.
Ja, und so war es ja jetzt auch kürzlich. Also wir haben jetzt nur mal so zur Orientierung zum Zeitpunkt des Gesprächs Mitte Mai. Das heißt, Omaha, das Weltcup-Finale, ist auch noch gar nicht so lange her. Da war es ja auch sehr erfolgreich in Richtung Championat. Dieses Jahr seid ihr bei der Europameisterschaft in Riesenbeck. Aber natürlich auch schon so mit dem, was perspektivischen Blick wie immer auch in Richtung Olympia 2024 Paris. Wie würdest du denn im Moment so die Lage beschreiben? Sind wir in Richtung der Europameisterschaft gut aufgestellt mit unseren deutschen Dressurpaaren? Kommt da noch eine Überraschung? Sind das bewährte? Und sind das auch die schon so in Richtung 2024 vielleicht dann auch hier und da eine Rolle spielen? Oder sagst du, das nehmen wir Jahr für Jahr und das kann nächstes Jahr wieder ganz anders sein? Nimm uns doch da einmal so kurz in deine spezifische Einordnung aus deinem Bundestrainerauge kurz mit.
Ja, eigentlich hast du schon fast alles gesagt. Es kann natürlich hier und da eine Überraschung geben. Wie ich gesagt habe, haben wir natürlich auch Pferde, die nachkommen, im Blick und die sich auch jetzt beweisen müssen. Bewährte haben wir natürlich auch, ganz klar. Aber es kommt eben auch was nach und das ist gut so, Gott sei Dank, die, wo ich eben auch sagte, wir wollen alle verbessern, alle weiterbringen, auch jüngere Paare, die mal U25 gut geritten haben, die aber auch nachkommen, jetzt in dem Seniorenbereich international sich einen Namen machen müssen. Natürlich ist das alles mit Blick schon Richtung Paris, aber auch darüber hinaus. Also es ist jetzt, hört sich immer so an, ja, bis Paris und dann, ja, danach ist auch, gibt's auch wieder einen Montag und einen Dienstag. Dann geht's auch wieder weiter. Klar, haben wir die im Blick, aber das wird über die Zeit sich auch zeigen, welche sich bewähren, welche auch die Leistungsfähigkeit über mehrere Turniere haben. Natürlich haben wir bewährte Reiter, die, wo wir wissen, die auch die Nerven behalten, aber ich freue mich über jeden, der uns auch überraschen möchte und gucken, wie das dann so nacheinander geht. Aber ich denke, wenn ich das so im Blick habe, dass wir nicht nur irgendwie ein oder zwei haben, auf die wir uns verlassen können, sondern da kommt definitiv auch was nach.
Was es ja als Trainer, Trainerin dann wieder nicht ganz einfach macht, ne? Wenn man sich dann doch wieder entscheiden muss.
Auch in der Regel findet sich das immer. Also da bin ich relativ entspannt, weil Riesenbeck, das ist im September, bis dahin kann auch alles Mögliche sein, ja. Aber eben auch bis Paris, wie gesagt, wir müssen sie alle weiterbringen und verbessern und dann trennt sich immer irgendwie die Spreu vom Weizen oder die wirklich ganz groß nochmal durchstarten.
Auf jeden Fall kann man zusammenfassend sagen, sind wir ja grundsätzlich auch immer noch als Dressursportnation Deutschland sehr gut aufgestellt, ne?
Ja, ich glaube, wir haben 5 Reiter unter den Top 10.
Ja, das kann man so, das ist okay, ne?
50% mit unserer Flagge, das gefällt mir.
Ja, und das war ja auch nicht immer so. Jahrzehntelange Dominanz von deutschen Reitern bis hin in die 90er Jahre hinein sozusagen. Niederlande, also auch holländische Dressurreiter, dann mal so eine kleine kurze Ära, zumindest sehr erfolgreich geritten sind. Das musstest du dir, glaube ich, auch mit deinen Schützlingen wieder hart zurückerkämpfen, dass wir da auch wieder auch an der Spitze in dieser komfortablen Ausgangssituation sind. Wo siehst du also im Vergleich den Sport heute zu damals? Was hat sich nochmal getan, auch dazwischen? Und wo geht's eigentlich hin?
Ja, also wir kommen natürlich aus einer langen Tradition, die auch eben nach dem Krieg oder nach den Kriegen und über die Jahre sehr auch verbreitet wurde. Mhm. Waren sehr erfolgreich, wie du schon angesprochen hast, 70er, 80er Jahre, auch in den 90ern war das quasi so ein Abonnement. Das Schwierigste war eigentlich, in das deutsche Team zu kommen und dann ging das dann so weiter mit den Medaillen. Natürlich wurde das auch immer so erwartet. Mhm. War schon auch ein ziemlich hoher Druck, hat uns aber auch nicht geschadet. Natürlich haben über die Jahre die anderen Nationen auch aufgeholt, das ist gar keine Frage. Sie haben sich Hilfe von uns geholt, wie am Anfang angesprochen, auch zum Beispiel auch mein Vater, der auf vielen anderen Turnierplätzen beziehungsweise vielen anderen Nationen geholfen hat, im internationalen Sport Fuß zu fassen. Und das haben ganz viele deutsche Trainer gemacht, unsere deutsche Zucht ist auch in aller Herren Länder exportiert worden. Mhm. Und so ist natürlich der Sport auch global gewachsen. Und dann gab es...
Was ja grundsätzlich auch gut ist für den Sportart.
Gut. Ne? Natürlich ist das sehr gut, ist auch sehr wichtig. Und die haben natürlich, haben andere Nationen aufgeholt. Mittlerweile haben wir auch, haben viele auch mal feststellen müssen, die anderen können es auch. Und dann gab es natürlich eine Ära, wenn man so will, von Anki van Grunsven und mit ihrem Partner oder jetzt auch Ehemann Chef Jansen, die versucht haben, das Ganze ein bisschen zu verändern. War natürlich sehr erfolgreich, es war aber auch zum Teil vielleicht ein bisschen übertriebene Spannungsreiterei, die allerdings zu der Zeit von den Richtern auch belohnt wurde. Mhm. Das war schon ein bisschen anders oder sagen wir, es ging in eine Richtung, die grundsätzlich dem Sport nicht gut getan hat oder den Pferden nicht gut getan hat. Mhm. Wir sind eigentlich seit 2012 oder danach in der Zeit wieder auf dem Weg zur, ich sag jetzt mal für uns, klassischen Ausbildung und klassischen
im globalen Sport.
Im globalen Sport.
Aber in Deutschland hat man im Grunde immer versucht, auch ein bisschen weiter dafür zu kämpfen.
Ja, absolut. Es gab aber auch Phasen Anfang der 2000er, wo auch von deutschen Trainern gesagt wurde, ja, unsere Pferde müssen holländischer gehen. Die müssen mal zum Piaffieren nach Holland oder so. Mhm. Und das... Die Entwicklung hat sich Gott sei Dank nicht fortgesetzt. Das wäre jetzt so gar nicht in meinem Sinne gewesen, obwohl ich unsere Nachbarschaft oder unsere Nachbarn auch schätze. Also es hat jetzt gar nichts damit zu tun.
Dir geht's ja eigentlich darum, wie es für die Pferde auch am besten ist, ne? Physiologisch in der Art, dass sie sich eben auch körperlich dabei so betätigen können, dass Losgelassenheit immer wieder zu sehen ist, dass man auch Harmonie anstrebt und vor allem eben auch im Spitzensport.
Absolut. Die Leichtigkeit soll gezeigt werden, die Harmonie soll gezeigt werden, daher kommt das Ganze auch. Es kommt eigentlich auch aus dem Ballett, Rossballett, Pferdeballett, nicht? Dass das Ganze leicht und schön aussehen soll. Mhm. Und da gibt es Grundsätze und die sind in unserer Reitlehre beschrieben. Und da halte ich das eigentlich wie auch wie Herr Stecken, richtig reiten reicht. Heute haben sich natürlich die Pferde verändert, insofern, dass sie talentierter oder auch spezialisierter gezüchtet sind für die Dressur.
Ja, darf ich da kurz mit einer Frage einhaken? Ist es aber vielleicht auch so, dass jetzt in den letzten, ich sage jetzt mal grob 10-12 Jahren, auch die Pferde noch ein bisschen anders selektiert werden in Richtung des Spitzensports? Also dass man Anfang der 2000er auch noch gesagt hätte, naja, wenn der ein bisschen mal hier und da die Ohren anlegt oder mal mit dem Schweif schlägt, dass man heute schon früher eigentlich so eine Schranke sieht, ob ein Pferd auch wirklich geeignet ist. Das muss dann auch alles mit Leichtigkeit und Harmonie zu machen sein?
Ich glaube, dass das nicht der erste Gedanke ist, wenn ich ein Pferd sehe oder Pferd beurteile, sondern erstmal wird die Qualität des Pferdes.
Ja, und die hat sich natürlich definitiv verbessert.
Die hat sich deutlich verbessert in den letzten 25 Jahren und das viel mehr Vollblutanteil drin und viel spezialisierter. Mhm. Vielleicht manchmal ein bisschen auf Kosten der Härte der Pferde. Allerdings hat das natürlich auch was mit dem Training und der Ausbildung zu tun.
Und der Haltung,
nicht zu vergessen. Und der Haltung, absolut. Da hat man natürlich jetzt in den letzten Jahren deutlich dazugelernt und sich auch geöffnet, weil es eben auch Erkenntnisse aus anderen Richtungen der Pferdehaltung oder auch eben Menschen gibt, die sich da intensiv mit beschäftigen und die auch Gehör finden, was auch gut ist, dass wir uns auch da weiterentwickeln. Und ich kann sicher bestätigen, dass es den Turnierpferden, den Spitzenturnierpferden, noch nie so gut gegangen ist wie heute. Mhm. Wie man sich darum kümmert und ja, was man alles mit den machen. Davon ist das Training auch nur ein kleiner Teil, sondern alles, was das Ganze begleitet, ist schon sehr umfangreich geworden. Allein schon die Transportmöglichkeiten und auch auf Turnieren haben sich die Bedingungen komplett weiterentwickelt und das ist auch gut so.
Wieder im Sinne der Pferde, was dir ja besonders wichtig ist.
Absolut im Sinne der Pferde. Das ist gar keine Frage. Nichtsdestotrotz bleibt ein Pferd immer ein Pferd. Es hat vier Beine, einen Kopf und einen Schweif. Insofern verändern sich die Grundsätze der Ausbildung nicht. So ist die Prinzipien oder die Rahmenbedingungen, wie ich ein Pferd ausbilde, ändern sich nicht. Natürlich muss man immer individuell den Schlüssel zu jedem Pferd finden und die Einstellung des Pferdes, die Leistungsbereitschaft ist auch enorm wichtig. Und da kann natürlich auch ein Pferd wie der vielleicht vom Gebäude oder auch von seiner Rasse vielleicht nicht so prädestiniert ist. Du hast eben Balagur angesprochen, das war ein Orloff-Traber, der aber wahnsinnig intelligent und schlau war und leistungsbereit war. Und damit kann man so wahnsinnig viel erreichen, wenn man eben richtig mit so einem Pferd umgeht. Das sind nicht alle gleich und das ist eben das Wichtige, dass man das auch erkennt, was ein Pferd braucht, was er möchte, eben auch in der Turniervorbereitung. Wie lange muss ich denn abreiten? Muss der einen Tag früher dahin fahren? Muss der dreimal vorher den Platz sehen oder braucht er den gar nicht sehen? Wie ist das mit Flutlicht? Wie ist das mit Pferde müssen häufig abends starten? Das ist seit ein paar Jahren ja auch Mode, dass die auf Turnieren, dass es Abendveranstaltungen gibt. Dann gehen die, bis dann eine Ruhe im Stall ist, ist Mitternacht. Also muss man sich darauf einstellen und denen das Bestmögliche zukommen lassen, dass der Biorhythmus auch dann funktioniert. Und ich sage, es ist mir völlig wurscht, ob ich den morgens um 8 oder abends um 11 reite. Ja. Das ist nicht wurscht.
Ja, und ich glaube, da ist man generell heutzutage auch einen Schritt weiter gekommen, ne? Auch ein bisschen mehr zu schauen, was ist für das Pferd ja vielleicht auch ein besserer Lebensweg als in der Disziplin, in der ich gerade ich als Reiter oder Pferdebesitzer oder Betreuer gerade nur unterwegs bin, ne?
Ja, ich denke schon, dass das ein bisschen alles etwas offener ist. Vor allem kann ich also vielen Dressurreitern oder Trainern auch nur raten, es wird nicht jedes Pferd ein Grand Prix-Pferd.
Ja.
Und viele, sagen wir, Schwierigkeiten im Verlauf einer Ausbildung zum Grand Prix-Pferd oder S-Pferd, Grand Prix-Pferd entstehen auch dadurch, dass man häufig zu früh, zu schnell was von den Pferden verlangt und sie damit überfordert, wenn sie körperlich noch nicht so weit sind, vielleicht was anbieten, was aber dann doch noch nicht wirklich gefestigt ist. Und das ist von mir ein bisschen auch ein Kritikpunkt an unserem System. Das sind die Jungpferdeprüfungen, wo ich finde, dass von den Nachwuchspferden, Jungpferden doch schon sehr viel verlangt wird. Die Pferde bieten das an, weil sie eben auch so gezüchtet sind und haben große Bewegungen, tolle Bewegungen. Das sieht alles sehr spektakulär aus. Aber wenn diese Pferde zu früh doch so viel schon leisten müssen und auf den Punkt so gut gehen müssen, damit sie dann die entsprechenden Prozente erhalten, wird schon sehr viel von diesen Pferden verlangt, was sich nicht immer dann fortsetzt in der Ausbildung. Da tue ich mich immer ein bisschen schwer, dass eben junge Pferde schon sehr viel arbeiten müssen. Mhm. Und ja, wenn man die Ausbildung bei den Spitzenreitern sieht, gehen da die wenigsten Pferde regelmäßig Jungpferdeprüfung. Gehen die natürlich auch. Und ich finde es auch gut und richtig, wenn junge Pferde, die müssen auch Turniererfahrung kriegen und müssen das lernen mit Verladen und Abladen und dass da was los ist, dass da Fahnen wehen und dass da Musik gespielt wird und so weiter.
Dass das okay ist. Ne?
Dass das okay ist, das müssen sie auch lernen, damit sie auch das Vertrauen haben. Mhm. Aber das ist für mich häufig, nicht immer logischerweise, aber häufig doch verbunden mit doch sehr sehr viel Arbeit für junge Pferde.
Mhm. Und wo würdest du uns so, wenn jetzt einmal nochmal abschließend so ein bisschen in die Zukunft schauen, sag mal, in 10, 15 oder vielleicht 20 Jahren sehen, also Richtung Dressursport, gut, deine eigene persönliche individuelle Rolle, aber eben auch den Dressursport, was würdest du dir wünschen, dass du sagst, dass das in 10 bis 20 Jahren auch noch so abläuft oder sich vielleicht noch ein bisschen in die Richtung entwickelt hat, die du dir wünschen würdest? Was wären da für Voraussetzungen?
Ja, ich finde es wichtig, dass wir gute Ausbildung und gute Haltung immer weiter führen und natürlich auch weiter erklären und auch tatsächlich danach leben. Nicht nur über Social Media oder andere Kanäle alles schön reden und in Wirklichkeit sieht's anders aus. Ich finde das schon wichtig, dass wir das authentisch leben, dass wir gut mit unseren Pferden umgehen, dass wir natürlich Leistungssport machen und auch machen wollen, verlangen. Aber nicht über Grenzen gehen und auch nicht alles dafür in Frage stellen müssen, aber auch nicht nach dem Motto, jedes Mittel ist recht, auf gar keinen Fall. Sondern wir müssen uns immer nach den Pferden richten und das, was aus unserer Tradition und unseren Erfahrungen gewachsen ist, weiter erklären und eben auch das Leben. Dann sehe ich uns auch weiterhin gut aufgestellt und dass wir uns, was Haltung und Fütterung und alles betrifft, natürlich immer weiterentwickeln, aber es gibt eben althergebrachte Grundsätze, die nach wie vor gelten und dass wir die nicht über Bord werfen.
Und dann siehst du uns auch noch erfolgreich bei der Olympiade 2028 Los Angeles oder 2032 in Brisbane. Und siehst du dich da auch noch als Bundestrainerin?
Jetzt haben wir erstmal Riesenbeck und dann Paris und dann schauen wir weiter.
Okay. Eine abschließende Frage hätte ich aber noch. Wie willst du denn bei deinen Reiterinnen und Reitern und der Öffentlichkeit in Erinnerung bleiben, wenn du aufhörst? Was wäre so etwas, wo du dich freuen würdest, wenn man dir das nachsagt?
Ach, das können die sich dann überlegen.
Das mich aber jetzt stehen lassen.
Ja, also so weit habe ich wirklich noch nicht gedacht und darum geht es mir auch nicht. Das sind Dinge, die sich ergeben. Verlange nicht irgendwas. Verlange gute Ritte.
Okay, das ist ja auch schon mal gut. Dann schauen wir mal, was dann die Öffentlichkeit und die Athleten sich dann überlegen, wenn es dann mal soweit ist. Ich werde dann nochmal nachfragen und dich auch nochmal drauf ansprechen.
Ja.
Aber das hat ja noch ein paar Jahre.
Sehr gut, so machen wir es.
Super, vielen, vielen Dank, liebe Monika, dass du heute uns diese Einblicke gegeben hast.
Sehr gerne.
Ich freue mich und freue mich immer, wenn wir uns sehen. Wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Viele, viele gute Reiter, Pferdepaare. Aber ganz ehrlich, ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, wenn man das so authentisch, so mit Herzblut macht wie du die letzten 10 Jahre, dann wird der deutsche Dressursport auch weiter im Sinne der Pferde immer noch gut dastehen.
Ganz lieben also, Dank.
Vielen Dank, dass du da warst und wir sehen uns. Schönen Tag noch.
Danke ebenso.
Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Deutscher Pferdesport. Mit Blick auf das wertvolle Erbe Deutschlands als international führende Reit- und Pferdesportnation hat es sich die Stiftung Deutscher Pferdesport zur Aufgabe gemacht, die Qualität im deutschen Pferdesport abzusichern. Vor allem die Förderung des Nachwuchses und seine Heranführung an den Spitzensport spielt eine wichtige Rolle, um Bestleistungen auf Weltklasseniveau nachhaltig aufrechtzuerhalten. In diesem Sinne hat die Stiftung sich auch die Förderung von Trainern im Nachwuchsleistungssport und dem Spitzensport auf die Fahnen geschrieben. Deshalb unterstützt die Stiftung Deutscher Pferdesport bereits seit 2017 das Projekt der DOKR Trainerakademie. Daher bedanken wir uns ganz herzlich für die Unterstützung der Stiftung Deutscher Pferdesport.
Heute zu Gast Monika Teodorescu.
Ui, jawohl, aber war jetzt ein bisschen den Faden verloren, was vorher war. Du hast mich da irgendwie
durcheinander gebracht. Entschuldigung.
Ja gut, ein paar Sachen schneidest du ja noch ein bisschen.